ich will heute jetzt so fahren, dass ich noch mal einen Nachtrag zur Menschenopferproblematik bringe. Und dann werden wir uns im zweiten Teil der Vorlesung mit Geschwisterbeziehungen und mit verschiedenen Eifersuchtsdramen beschäftigen. Das interessiert mich alles nochmal unter einem sozialisationstheoretischen, sozialisationshistorischen Hintergrund. Wenn Sie sich bereits mit der Soziologie der Erziehung oder der Sozialisation auseinandergesetzt haben, dann werden Sie wissen, dass man in der Sozialisationstheorie von sowas wie zwei Basisrollen spricht. Rollen, das sind gesellschaftliche Erwartungen, die Menschen zu erfüllen haben. Und eine prominente Sozialisationstheorie eines wichtigen amerikanischen Soziologen aus den 1950er und 1960er Jahren, nämlich Talcott Parsons, sprach von zwei Basisrollen, der Geschlechtsrolle und der Generationsrolle. Also unsere Gattung, die Gattung Mensch, kontinuiert, pflanzt sich fort über Generationen. Das ist auch das Feld, innerhalb dessen sich pädagogische Probleme aller Art vorerst und vor allem entfalten zwischen Eltern und Kindern. Aber das andere Spannungsfeld ist das zwischen Männern und Frauen. Also Männer und Frauen hier, Erwachsene und Kinder dort sind nach Auskunft von Talcott Parsons die Basisrollen. Und vielleicht komme ich darauf nachher nochmal zu sprechen. Das sind nun polar angelegte Spannungen, die in den Beziehungen zwischen den Menschen immer auch mit starken Emotionen, mit starken Gefühlen gekennzeichnet sind. Wobei sich nun wiederum die Forschung darüber streitet, inwieweit diese Gefühle was Natürliches sind oder inwieweit Gefühle auch etwas zu tun haben mit einer entsprechenden kulturellen Formung. Und damit sind wir jetzt noch einmal bei der Geschichte des Menschenopfers. Es scheint wirklich so zu sein, dass also in der Eisenzeit solche Menschenopfer noch üblich gewesen sind. Ich werde Ihnen dafür jetzt ein Beispiel wiederum aus der Bibel vortragen, mehrere Beispiele, will Ihnen aber zugleich noch ein paar Bemerkungen zum Text sagen. Hatte ja schon darauf hingewiesen, dass die Bibel ursprünglich, so wie sie jedenfalls hier in den christlichen Raum gekommen ist, auf Hebräisch bzw. auf Griechisch geschrieben worden ist. Die ersten Übersetzungen im christlichen Abendland sind dann im 4., 5. Jahrhundert entstanden. Die war auf Latein. Die Vulgata. Und dann also mit der Reformation im 16. Jahrhundert, Martin Luther, wird das Ganze erstmals in die Volkssprache, also ins Deutsche übersetzt. Und man kann nach wie vor davon ausgehen, dass die Übersetzung der Bibel von Martin Luther eine der sprachgewaltigsten und kräftigsten ist. Das Problem ist nur, Luther hat sehr viel von seinen eigenen theologischen Überzeugungen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, in diese Übersetzung hereingebracht. Und deswegen, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, hat man immer das Problem, welche Übersetzung wählt man. Also es gibt die Luther-Übersetzung, dann gibt es eine sogenannte katholische Einheitsübersetzung. Dann gibt es aus den 1920er Jahren von zwei jüdischen Religionsphilosophen, Martin Buber und Franz Rosenzweig, eine Übersetzung, in der sie versucht haben, im Deutschen den Sound des Hebräischen besonders getreu nachzubilden. Der biblische Text, den ich verwende, das ist jetzt die sogenannte Zürcher Bibel aus dem Umkreis der Schweizer reformierten Protestanten, nicht der Lutheraner. Das ist so eine der besten Übersetzungen neuerdings. Schwer umstritten, können wir ein anderes Mal bringen, gibt es jetzt auch in Deutschland eine sogenannte Bibel in gerechter Sprache. die nun versucht, also auch den Frauen und den weiblichen Anteilen gerecht zu werden. So viel zum Text. Jetzt also ein Beispiel für das Menschenopfer. Es handelt sich jetzt nicht um Fälle innerhalb der Israeliten, sondern um einen Krieg zwischen den Moabitern und den Edomitern. Das waren kananäische Stämme, die mal mit den Israeliten verbündet waren, mal gegen sie gekämpft haben. Und da ist die Geschichte des Königs von Moab. Zweites Buch der Könige, Kapitel 3, Verse 26 und 27, also in einer Schlacht. Und der König von Moab sah, dass ihm die Schlacht zu heftig wurde, und er nahm 700 Mann mit sich, die das Schwert führten, um sich zum König von Edom durchzuschlagen, aber es gelang ihnen nicht. Da nahm er, Vers 27, der König von Moab, seinen erstgeborenen Sohn, der König werden sollte an seiner Stadt, und auf der Mauer brachte er ihn als Brandopfer dar. Also auch wieder so eine Geschichte, ein König verbrennt also seinen eigenen Sohn, seinen Thronfolger. Und die interessante Frage, die mich dann beschäftigt, ist, was hatten die eigentlich für gefühlsmäßige Dispositionen, dass sie, sei es den Göttern, sei es um der Politik willen, bereit gewesen sind, ihre eigenen Kinder zu opfern. Man würde spontan davon ausgehen, dass das, was wir in der Moderne kennen und was uns so selbstverständlich ist, nämlich die Kindesliebe, so selbstverständlich noch nicht gewesen sein kann. Also Hinweis darauf, dass auch das ein kultureller Prozess ist. Das scheint ein Thema zu sein. Und ich hatte in der letzten Woche über die Azteken gesprochen, dass dem Kulturkreis, der für die europäische Zivilisation wichtig wurde, dass dem Kulturkreis, der durch also die biblischen und die griechischen Traditionen gekennzeichnet ist, dieses Thema nicht ganz fremd ist. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand von Ihnen mal mit der griechischen Mythologie, also mit der Ilias und der Odyssee, beschäftigt hat, Homer, vielleicht gibt es unter Ihnen ja auch Opernliebhaberinnen, da könnte ich jetzt an die Oper von Richard Strauss, Elektra, erinnern. Und in der Ilias finden wir also folgende fürchterliche Geschichte. Also die Griechen, wir sind wieder in der Eisenzeit, wollen gegen Troja ziehen, weil der trojanische Prinz Paris, die schöne Helena, die Frau des Königs von Sparta, Menelaos, entführt hatte, was ein Frevel war. Nun, die Griechen wollen das rächen, sie versammeln ein großes Heer mit vielen Schiffen, aber es herrscht absolute Flaute, kein Wind, also sie können nicht übers Meer segeln. Und da ist dann der Bruder des Königs Menelaos, dem also die Frau gekidnappt wurde, bereit, etwas Wesentliches zu tun, nämlich seine älteste Tochter Iphigenie den Göttern zu opfern. Da haben Sie jetzt eine Parallelgeschichte zu der Geschichte von Abraham und Isaac. Die Iphigenie wird dann auf den Altar gelegt, aber vorher wird sie entrückt. Und da gibt es dann unterschiedliche Quellen und es bleibt ein Tier übrig, das geopfert werden kann. Also auch ein Hinweis darauf, dass für die Griechen in ihrer Frühzeit, wir sind so im Jahrtausend vor, diese Problematik mit dem Menschenopfer noch wesentlich gewesen ist. Diese Geschichte, deswegen habe ich die Opernliebhaber unter Ihnen angesprochen, hat, sollte noch ein fürchterliches Ende finden. Denn die Mutter jener Iphigenie, die da geopfert werden sollte, die hat ihrem Mann Agamemnon nicht verziehen, dass er die Tochter opfern wollte. Er liegt dann 10 Jahre vor Troja. Die Mutter der entrückten Iphigenie, also die ist von irgendeinem Gott gerettet worden, vergnügt sich dann also zu Hause mit einem Liebhaber Ägist, als nach 10 Jahren, also König Agamemnon, der seine eigene Tochter opfern wollte, nach Hause kommt, wird er von seiner Frau Klytämnestra und ihrem Liebhaber Ägist im Bade erschlagen. Eine ganz furchtbare Geschichte. Und jetzt, kein Wunder, dass sich Sigmund Freud für die Psychoanalyse mit diesen Geschichten interessiert hat, bleibt da nun auch eine Tochter übrig, eine weitere Tochter. Und die kann es nicht verschmerzen. Die kann es nicht verschmerzen, dass ihr heißgeliebter und heiß ersehnter Vater von der Mutter umgebracht worden ist. Und die wird dann später ihre Mutter umbringen. Also ganz fürchterliche Geschichten, die wir wiederum nicht eins zu eins zu nehmen haben, sondern ich lese das so, dass diese Kulturen sich mit der Frage beschäftigt haben, wie eigentlich die Eltern-Kinder-Beziehungen auch emotional auszugestalten sind. Eine sehr anrührende Geschichte finden Sie wiederum in der Bibel, und zwar im Buch der Richter, Kapitel 11, ich lese Ihnen das vor, Kapitel 11, Verse 30 bis 40. Die Richter, das war eine Zeit, wo nach der Überlieferung es noch keine Könige unter den Israeliten gab. Und da gab es einen Richter, der hieß Jephthah. Zu dieser Geschichte übrigens, wenn Sie das interessiert, gibt es sowohl von dem Komponisten Händel ein Oratorium, als auch von dem Schriftsteller Leon Feuchtwanger einen schönen Roman, Jephthah und seine Tochter. Und die Geschichte klingt so. Und Jephthah, also, und der Geist des Herrn war auf Jephthah, und er zog durch das Land Gilad und durch Manasse und legte Gott ein Gelübde ab und sprach: Wenn du die Ammoniter, das war das so ein kananäischer Stamm, also die Feinde der Israeliten, wenn du die Ammoniter wirklich in meine Hand gibst, so soll, wer herauskommt, wer aus der Tür meines Hauses heraus mir entgegenkommt, wenn ich wohlbehalten zurückkehre von den Ammonitern, dem Herrn Gott gehören, ich will ihn als Brandopfer darbringen. Naja, also er zieht in den Krieg, er ist erfolgreich, kehrt also zurück in sein Haus nach errungenem Sieg, nach Mizpah. Und jetzt ereignet sich Folgendes. Und Jephthah kam nach Mizpah zu seinem Haus, und siehe, da kam seine Tochter heraus, ihm entgegen mit Trommeln und dem Reigentanz, und sie war sein einziges Kind. Außer ihm hatte er weder Sohn noch Tochter. Und als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach: Ach, meine Tochter, du hast mich tief gebeugt, du gehörst zu denen, die mich ins Unglück stürzen. Ich habe Gott gegenüber meinen Mund aufgerissen und kann nicht zurück. Sie aber, die Tochter, sprach zu ihm: Mein Vater, du hast Gott gegenüber deinen Mund aufgerissen, mach mit mir, wie dein Mund es gesagt hat, nachdem Gott dir Rache verschafft hat an deinen Feinden, den Ammonitern. Und sie sagte zu ihrem Vater: Dies sei mir vergönnt, lass mir 2 Monate, und ich will weggehen und hinab in die Berge gehen und über meine Jungfräulichkeit weinen, ich mit meinen Freundinnen. Und er, also dieser Jephthah, sprach: Geh. Und er entließ sie für 2 Monate, und sie ging mit ihren Freundinnen und weinte auf den Bergen über ihre Jungfräulichkeit. Und nach 2 Monaten kam sie zurück zu ihrem Vater, und er erfüllte an ihr sein Gelübde. Also hat sie dann umgebracht. Sie aber hatte mit keinem Mann verkehrt. Und das wurde Brauch in Israel. 40 Jahr für Jahr gehen die Israeliten, um die Tochter Jephthahs des Gileaditers zu besingen, 4 Tage im Jahr. Also das ist jetzt zunächst mal wieder so eine sogenannte ätiologische Legende. Es scheint so zu sein, davon wissen wir jetzt heute in der jüdischen Religion nichts mehr, dass es also unter den Israeliten so einen Kult, einen Ritus gegeben hat, einen Trauerritus um eine junge Frau, die ohne mit einem Manne verkehrt und das heißt ohne Kinder gehabt zu haben, frühzeitig gestorben ist. Sie haben hier eine gewisse Parallele zu der Abrahams-Isaak-Geschichte. Nur, und das finde ich nun hier interessant, dass dieser Jephthah, heißt das in den deutschen Übersetzungen, hebräisch Jephthah, dass dieser Jephthah jetzt Gefühle zeigt. Der ist genauso wie Abraham, der seinen Sohn Jitzchak, Isaak opfern sollte, in einem gewissen Zwiespalt. Aber hier werden jetzt zum ersten Mal Gefühle gezeigt. Und zwar, so glaube ich, und damit sind wir wieder bei dem Erziehungs- und Sozialisationsthema, nicht nur, weil er diese, seine Tochter geliebt hatte, außer der er weder Sohn noch Tochter hatte, sondern weil sie noch Jungfrau war. Jetzt neigen wir natürlich dazu, das immer dann sofort auf Sexualität und sexuelle Lust hinzudenken, aber ich glaube, darum geht es nicht. Das Unglück, das hier stattfindet, ist, dass also eine junge Frau, die noch keine Beziehung mit einem Mann hatte, natürlich auch keine Nachkommen zeugen kann. Und das heißt, dass das, was wir so als Kindesliebe bezeichnen, dass das natürlich auch sehr viel mit dem Willen zur Fortsetzung in der Zeit einer Familie in den Generationen haben soll. Es ist dann unschlüssig, wie das mit dem Menschenopfer weitergegangen ist, wenn Sie sich nochmal an die biblische Geschichte erinnern, an Abraham, dann wissen Sie, dass Abraham auch derjenige gewesen ist, der dann auf Gottes Geheiß eingeführt hat, dass seine Nachkommen, also den männlichen Nachkommen, nicht den weiblichen, den männlichen Nachkommen die Vorhaut des Penis beschnitten wird. Da haben die Psychoanalytiker auch wieder viel dran rumgerätselt. Religionshistorisch ist es wahrscheinlich so, dass diese entfernte Vorhaut der männlichen Eichel, dass das ein Ersatz für das Menschenopfer gewesen ist. Also dass man Gott irgendeinen Teil dessen geopfert hat. Aber ich will es noch mal sagen, Sie lesen heute sehr viel, insbesondere aus Ländern Afrikas oder des Nahen Ostens auch, über die Beschneidung der Schamlippen bei Mädchen. Das ist nicht der israelitische Brauch gewesen. Es ging nur um die Vorhaut der Männer. Und es ist im Übrigen, im Islam gibt es das ja auch, da sind die Knaben dann etwas älter. Die Judentum werden die männlichen Knaben am 8. Tage beschnitten. Im Islam changiert das, aber auch im Islam. Es geht nicht um die Beschneidung der Schamlippen von Mädchen. Wenn Sie sich nochmal an die Bibel wenden, dann finden Sie da im zweiten Buch Mose, Kapitel 22, 28, eine Aufforderung, die dann in diesem Zusammenhang auch viel diskutiert ist. Da weist Gott die Israeliten an, den Erstgeborenen deiner Söhne sollst du mir geben. Heißt das, dass diese Erstgeborenen geopfert werden sollen? Oder heißt das, so würde ich das deuten, dass sie zu einem besonderen Dienst Gott gegenüber erwählt sind? Also, das ist eine schwierige Frage, aber an alledem sehen Sie, dass die Eltern-Kind-Beziehungen keineswegs immer so unproblematisch und von einer unterstellten Liebe gekennzeichnet sind, wie wir das glauben, sondern dass es eines ganzen Zivilisationsprozesses bedurfte, bis man gelernt hat, dass Kinder Wesen sind, die zu verschonen sind, dass also damit in gewisser Weise menschliches Leben heilig ist. Und das waren auch wesentliche Züge dieser jüdischen Religion, die sich dann aus der israelitischen heraus entwickelt hat, schon einmal bei den Propheten. Damit sind wir jetzt wieder auf etwas sicherem, historischerem Boden. Um das Jahr 1000, um das Jahr 800 vor, sagen dann manche Propheten, ich will eure Opfer nicht, sondern ich will gute Taten und anderes mehr. So viel nochmal ein Nachtrag zur Kindesliebe und zum Menschenopfer. Ich will jetzt in den nächsten Geschichten, auf die ich eingehe, mich nochmal mit dem Verhältnis von Geschwistern untereinander und dem Verhältnis, wir haben es ja mit patriarchalischen Beziehungen zu tun, von mehreren Frauen untereinander zu tun. Bevor ich darauf eingehe, aber nochmal jetzt mal eine Rückfrage oder für Sie die Möglichkeit, Stellung zu nehmen, zu kommentieren, nachzufragen. Sie sind soweit einverstanden? Gut, also ich hoffe, ich erschrecke Sie mit diesen blutrünstigen Geschichten nicht allzu sehr. Wenn wir die biblischen Storys hinter uns haben, wird es dann auch etwas harmloser. Nun, wenn man es mit Familie zu tun hat, hat man es immer auch mit Eifersucht zu tun. Und davon handelt jetzt die nächste Geschichte. Und das ist die Geschichte, eine Vorgeschichte zu einer Geschichte, die wir schon in der letzten Woche gehört haben, also dieser Geschichte von Abraham und Isaak. Wir sind im ersten Buch Moses, also Buch Genesis, Kapitel 21. Und das ist deswegen interessant, weil wir daran sehen, wie die Autoren dieser biblischen Schriften sich schon mit dem Problem der Zugehörigkeit, der Fremdheit, der Andersheit und der verschiedenen Ränge von Menschen auseinandergesetzt haben. Also Abrahams Frau war ja die Sarah, Abraham selbst, der bereit war, seinen Sohn zu opfern, in guter Zuversicht, dass es zu dieser Prüfung nicht kommen würde, war, was seine Rolle als Ehemann angeht, nicht eben ein Held. Also er ist mehrfach von irgendwelchen Leuten in der Gegend, also Königen, gefangen genommen worden, hat dann seine Frau immer verleugnet, weil er sich selbst nicht gefährden wollte, ist dann doch irgendwie rausgekommen. Aber dann bekommt er nun also seine Wohnstatt und da ereignet sich jetzt Folgendes, also 1. Buch Mose, Kapitel 21. Der Herr aber nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte, und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Sarah wurde schwanger und gebar Abraham in seinem Alter einen Sohn zu der Zeit, die Gott angekündigt hatte. Also nach der biblischen Geschichte sind nun beide Eltern sehr alt. Nun wissen wir natürlich aus biologischen Gründen, dass die Fortpflanzungsfähigkeit von Frauen früher endet als von Männern. Also die Produktion von Eiern bei Männern dauert es zwei, drei Jahrzehnte länger. Leute wie Charlie Chaplin sollen noch im Alter von 70, 75 Kinder gezeugt haben. Und wiederum, wenn Sie sich das jetzt sozialgeschichtlich ansehen, von der Antike bis sicher ins 18., 19. Jahrhundert, dann haben Sie oft eine Konstellation, dass die Väter deutlich älter gewesen sind als die Mütter. Das hing damit zusammen, etwa in Europa, wir sind jetzt in einem ganz anderen Zeitalter, dass man, um Frauen zu haben, Kinder zu zeugen und heiraten zu können, zu einem gewissen sozialen Erfolg und Reichtum gebracht haben musste. Daraus folgte nun, dass die Väter oftmals sehr viel älter gewesen sind als die Mütter. Und in der patriarchalischen Antike auf jeden Fall war es durchaus üblich, dass auch ältere Männer nicht nur mehrere ordentliche jüngere Ehefrauen hatten, sondern darüber hinaus noch Sklavinnen, mit denen sie auch Kinder hatten. Das Interessante an der Geschichte, die ich Ihnen jetzt vorlese, also von Abraham und Sarah, ist nun, dass diese biblische Geschichte, und die müssen schon gewusst haben, was sie geschrieben haben, hier eine erste Ehefrau präsentieren, die deutlich zu alt ist, um noch Kinder zu bekommen. Also 100 Jahre und anders. Sie lacht ja. Also. Und Abraham nannte seinen neugeborenen Sohn, den Sarah ihm geboren hatte, Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er 8 Tage alt war, wie Gott es ihm geboten war. Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und da sprach Sarah, die ungefähr genauso alt war, ein Lachen hat mir Gott bereitet. Jeder, der davon hört, wird meinetwegen lachen. Also eine Frau, die noch mit 90 oder so, ich muss mal genau gucken, Kinder bekommt. Und sie sprach, wer hätte je zu Abraham gesagt, Sarah stillt Kinder? Und doch habe ich in seinem Alter 100 einen Sohn geboren. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham gab ein großes Festmahl an dem Tag, da Isaak entwöhnt wurde. Auf Hebräisch spricht man den Namen Isaak Yitzhak aus. Und Yitzhak heißt so viel, er wird lachen, man wird lachen. Weil das so komisch ist, dass Leute in dem Alter nochmal ein Kind bekommen. Aber das ist natürlich auch in der Reihenfolge der Generationen ein Problem. Jetzt kann man überlegen, wie alt wird dieser Abraham noch, bis er sieht, dass sein Sohn auch halbwegs erwachsen ist. Und jetzt kommt folgendes Eifersuchtsdrama. Sarah aber so sah, wie der Sohn der Ägypterin Hagar, den dieser Abraham geboren hatte, spielte. Aha. Also Abraham hat jetzt eine dieser Sklavinnen, Hagar, wenn Sie wiederum der hebräischen Wortwurzel nachgehen, heißt das so viel wie die Fremde. Das hat nun der Sarah nicht gefallen, dass da noch eine Sklavin war, die auch noch einen Sohn von ihrem Ehemann hatte. Da sagte sie zu Abraham, vertreib diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht zusammen mit meinem Sohn Yitzhak Erbe werden. Dieses Wort bekümmerte Abraham sehr um seines Sohnes Willen. Also jetzt hier Vaterliebe. Er liebt also auch den Sohn der Sklavin, nicht nur den Sohn der älteren rechtmäßigen Frau. Aber Gott sprach zu Abraham, sei nicht bekümmert wegen des Knaben und wegen deiner Magd in allem, was Sarah, also die erste Frau, dir sagt, hör auf sie, denn nach Yitzhak, nach Isaak sollen deine Nachkommen benannt werden. Doch auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Nachkomme ist. Am anderen Morgen nahm Abraham Brot und einen Schlauch mit Wasser, gab es Hagar und legte sie auf die Schulter, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Und sie ging und irrte in der Wüste von Beersheba, da gibt es ja heute noch eine Stadt im Negev in Israel, umher. Das Wasser im Schlauch aber ging aus und da warf sie das Kind unter eines der Sträucher und sie ging weg und setzte sich abseits, etwa einen Bogenschuss entfernt, denn sie dachte, ich kann den Tod des Kindes nicht mit ansehen. Also das ist schon eine sehr dramatische Geschichte. Eine ordentliche Ehefrau, eine Sklavin, die ordentliche Ehefrau, die endlich spät genug mit Opferstunde ein Kind geboren hat, hat Angst darum, dass die Alleinstellung ihres Sohnes durch die Existenz eines anderen Kindes gefährdet wird, und sagt nun zu dem Vater, also schickt die weg. Hier immerhin Ausdruck von Vaterliebe, ihn bekümmert das sehr, das wollte er eigentlich nicht, also er mochte den Kleinen offensichtlich. Nun kommt Gott und sagt, kannst du nochmal machen, also ich sorge da schon drum, also, und er schickt sie weg, in die Wüste mit etwas Wegzehrung. Und jetzt ist sie so verzweifelt, dass sie ihr Kind wegwirft unter eines der Sträucher. Jetzt kann man nochmal sagen, das ist ein Übersetzungsproblem. Sie hat das Kind unter den Strauch gelegt, weil die Sonne so brannte. Aber sie dachte, ich kann den Tod des Kindes nicht mit ansehen. Also sie war sich ziemlich sicher, dass sie nun beide sterben werden. Und sie setzte sich abseits und begann laut zu weinen. Also hier haben wir es jetzt schon mit richtigen, festen, emotionalen Banden zu tun. Und nun kommt wieder Gott ins Spiel, Vers 17. Gott aber hörte die Stimme des Knaben, also das ist jetzt der Sohn von Hagar, und der Bote Gottes, also ein Engel, rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr, was hast du, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben gehört, dort, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und halt ihn fest an deiner Hand, denn zu einem großen Volk will ich ihn machen. Und Gott öffnete ihr die Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Gott aber war mit dem Knaben und er wuchs heran und er ließ sich in der Wüste nieder und wurde ein Bogenschütze. Er ließ sich in der Wüste Paran nieder und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. Und dieser Knabe ist nun nach der traditionellen Überlieferung, also der Knabe namens Ismael, der dann zum Vorfahren, je nachdem, der Araber oder der Muslime geworden ist. Das ist nicht ganz klar. Also die übliche genealogische Geschichte, die hier angeschlossen wird, ist die Geschichte Ismael. Ismael, der Urvater der Araber. Warum solche Geschichten geschrieben worden sind, ist nochmal eine andere Sache. Also es scheint unter den Leuten, die also diesen Text verfasst haben, die Meinung geherrscht zu haben, dass diese anderen Stämme gleichermaßen sich mit einem gewissen Recht auf diesen Gott Israels berufen konnten. Also eine Eifersuchtsgeschichte, die Sie hier haben, die dann von Gott gelöst wird. So, und jetzt kommt noch eine zweite Eifersuchtsgeschichte. Also über Isaak übersteht diesen Versuch der Opferung, darüber hatten wir geredet. Und er heiratet dann auch, das ist nochmal eine sehr interessante Brautwerbungsgeschichte. Und er hat dann verschiedene Söhne, unter anderem Jakob. Das ist dann derjenige, die Geschichte übergehe ich jetzt, der nun wirklich zum Stammvater Israels wird. Und auch hier gibt es nun wieder eine interessante Eifersuchtsgeschichte, die ich Ihnen kurz vorlesen will. Genau genommen sind es mehrere Geschichten. Genesis Kapitel 25, Vers 19, folgende. Und dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohn Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka, die Tochter des Aramäers Betuel aus Paddan Aram, die Schwester des Abrahams Laban, zur Frau nahm. Isaak aber betete zum Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Also da sieht man, dass in dieser Gesellschaft, die hier erzählt wird, die Zeugung von Nachkommen der wesentliche Lebensinhalt gewesen ist. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rivka wurde schwanger. Und nun kommt eine Zwillingsgeschichte. Vers 22. Aber die Kinder stießen einander in ihrem Leib und sie sagte, wenn es so steht, wozu lebe ich noch? Und sie ging, um Gott zu befragen und Gott sprach zu ihr, das ist jetzt wieder so eine genealogische Geschichte, zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Nationen werden sich aus deinem Schoß scheiden. Eine Nation wird der anderen überlegen sein und die ältere wird der Jüngeren dienen. Eine interessante Frage, die viele biblische Geschichten durchzieht. Wem gebührt eigentlich der Rang als rechtmäßiger geliebter Erbe? Sind es die Älteren oder sind es die jüngeren Kinder? Hier haben Sie jetzt eine Geschichte, in der es darum geht, allerdings mit List und Tücke, wie Sie gleich sehen werden, dass entgegen wahrscheinlich dem altüberkommenen Brauch doch die Jüngeren die Bevorzugten sind, was ja in Familien immer wieder mal vorkommen soll. Und es kam die Zeit, Vers 24, da sie gebären sollte und siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der hervorkam, war rötlich, über und über mit Haaren bedeckt wie mit einem Fell und man nannte ihn Esau. Danach kam sein Bruder hervor und seine Hand hielt die Ferse Esaus fest und man nannte ihn Jakob. Isaak aber war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden und die Knaben wuchsen heran. Esau wurde ein Mann, der sich auf die Jagd verstand, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und nun spielt die Rolle des Erstgeburtrechts eine wichtige Rolle. Und da lesen wir nun Folgendes, Vers 29, also, oder vielmehr 28. Isaak liebte Esau, weil er gern Wildbret aß. Rebekka aber liebte Jakob. Also die Mutter zieht den jüngeren Sohn vor. Einst kochte Jakob ein Gericht. Esau aber kam erschöpft vom Feld. Und Esau sprach zu Jakob, lass mich doch schnell von dem Roten, also das ist jetzt das bekannte Linsengericht, von dem Roten da, denn ich bin ganz erschöpft. Darum nennt man ihn nicht Dom, hebräisch Rot. Jakob aber sprach, ist auch nicht sehr freundlich, verkauf mir zuerst dein Erstgeburtsrecht. Esau sprach, ach, ich sterbe fast vor Hunger. Was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, zuerst schwörst du mir? Und er schwor ihm und verkaufte Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und Linsen. Der aß und trank, stand auf und ging davon. So gering achtete Esau das Erstgeburtsrecht. Daher kennt man ja auch dieses deutsche Sprichwort. Für ein Linsengericht etwas dahergeben, für nichts, ja. Weil er sich nicht beherrschen kann. Man könnte sagen, weil er verfressen gewesen ist. Oder weil er wirklich sehr hungrig gewesen ist. Aber die Geschichte mit dem Erstgeburtsrecht ist noch nicht zu Ende, denn das ist ja jetzt, wenn Sie so wollen, nur eine Art ziviler Vertrag zwischen den beiden Brüdern. Es kommt natürlich darauf an, dass auch der Vater Isaak diesem Verfahren zustimmt. Im Übrigen, ich habe es Ihnen schon mal gesagt, also wenn Sie mal in den Sommerferien 3-4 Wochen Zeit haben, dann sollten Sie mal von Thomas Mann diese Tetralogie Josef und seine Brüder lesen. Da ist diese Geschichte besonders gut beschrieben. Jetzt kommt der zweite Teil dieser nicht ganz moralischen Geschichte. Also wie bringt man jetzt den alten und inzwischen erblindeten Isaak dazu, dem jüngeren Sohn das Erstgeburtsrecht zu übertragen? Genesis Kapitel 27 folgende. Als Isaak alt geworden war und seine Augen erloschen waren, sodass er nicht mehr sehen konnte, rief er seinen älteren Sohn Esau und sprach zu ihm: Mein Sohn. Und dieser sagte zu ihm: Hier bin ich. Und da sprach er: Sieh, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm jetzt dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen, gehe hinaus aufs Feld und erjage mir ein Wild. Und dann bereite mir mein Leibgericht zu, wie ich es liebe, und bring es mir, und ich will essen, damit ich dich segnen kann, bevor ich sterbe. Segen heißt jetzt in dem Fall eben wirklich dieses Erstgeburtsrecht, das er ja verkauft hat, nochmal zu bestätigen. Rebekka aber hörte, wie Isaak mit seinem Sohn Esau redete. Und Esau ging aufs Feld, um ein Wild zu erjagen und heimzubringen. Und da sprach Rebekka zu ihrem Sohn Jakob: Sieh, ich habe gehört, wie dein Vater zu deinem Bruder Esau sagte: Bring mir ein Wild und bereite mir mein Leibgericht, dass ich es esse. Dann werde ich dich vor dem Herrn segnen, bevor ich sterbe. Nun, mein Sohn, hör auf mich, auf das, was ich dir sage. Geh zur Herde und bring zwei schöne Zicklein. Ich will deinem Vater davon das Leibgericht braten, wie er es liebt. Das bringst du deinem Vater zum Essen, damit er dich segne, bevor er stirbt. Also merken Sie, was das für eine heikle Konstellation ist. Es ist jetzt nicht der Fall von Sarah und Hagar, wo zwei verschiedene Mütter mit zwei verschiedenen Kindern um die Gunst desselben Vaters buhlen, sondern wir haben es jetzt mit einer Mutter zu tun, die den jüngeren Sohn so viel mehr liebt als ihren Älteren, dass sie jetzt versucht zu tricksen. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka: Sieh, mein Bruder Esau ist behaart, ich aber bin unbehaart. Vielleicht betastet mich mein Vater, und dann stehe ich vor ihm als einer, der Spott mit ihm treibt, und ich bringe Fluch über mich und nicht den Segen. Und da sprach seine Mutter zu ihm: Auf mich komme dein Fluch, mein Sohn. Hör nur auf mich, geh und hol mir die Zicklein. Da ging er, holte sie und brachte sie seiner Mutter. Und seine Mutter bereitete das Leibgericht zu, wie sein Vater es liebte. Dann nahm Rebekka das Festgewand ihres älteren Sohnes Esau, das sie bei sich im Hause hatte, und zog es ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Die Felle der Zicklein aber legte sie um seine Hände und um seinen glatten Hals. Dann gab sie das Leibgericht und das Brot, das sie bereitet hatte, ihrem Sohn Jakob in die Hand. Und so ging er zu seinem Vater hinein und sprach: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater: Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, was du mir gesagt hast. Setz dich auf und iss von meinem Wildbret, damit du mich segnest. Isaak aber sprach zu seinem Sohn: Wie hast du so schnell etwas gefunden, mein Sohn? Er sprach: Der Herr, dein Gott, hat es günstig für mich gefügt. Da sprach Isaak zu Jakob: Tritt herzu, ich will dich betasten, mein Sohn, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. Da trat Jakob zu seinem Vater Isaak heran, und dieser betastete ihn, sprach: Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Der ist ja blind, ne? Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren behaart wie die Hände seines Bruders Esaus, also die Felle der Zicklein abgezogen. Und so segnete er ihn. Und er sprach zu ihm, du also bist mein Sohn Esau? Er sprach, ja, das bin ich. Und er sprach, er trag mir auf und ich will von dem Wildbret meines Sohns essen, damit ich dich segnen kann. Und er trug er ihm auf und er aß und er brachte ihm auch Wein und er trank. Dann sprach sein Vater Isaac zu ihm, tritt herzu und küss mich, mein Sohn. Und er trat herzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider, das waren ja die von Esau, und segnete ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohns ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde Korn und Wein in Fülle. Völker sollen dir dienen und Nationen sollen sich vor dir niederwerfen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederwerfen die Söhne deiner Mutter. Gesegnet ist, wer dich segnet und verflucht, wer dich verflucht. Also nun hat er eben den Segen auch noch abgetrickst. Und nun geht die Geschichte weiter. Kaum hatte Isaac Jakob gesegnet und Jakob seinen Vater Isaac verlassen, da kam sein Bruder Esau von der Jagd. Auch er bereitete das Leibgericht und brachte es seinem Vater. Und er sprach zu seinem Vater, mein Vater möge sich aufrichten und vom Wildbret seines Sohns essen, damit du mich segnest. Sein Vater Isaac aber sprach zu ihm, wer bist du? Er sprach, ich bin dein erstgeborener Sohn Esau. Da begann Isaac vor Schrecken heftig zu beben und sprach, wer war es denn, der wild gejagt und es mir gebracht hat, so dass ich von allem aß, bevor du hereinkamst und den ich gesegnet habe? Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau die Worte seines Vaters hörte, schrie er laut auf, klagte bitter und sprach zu seinem Vater, segne doch auch mich, mein Vater. Er aber, der Vater sprach, hinterlistig ist dein Bruder gekommen und hat dir den Segen geraubt. Er sprach, ja, mit Recht hat man ihn Jakob genannt, schon zweimal hat er mich betrogen. Mein Erstgeburtsrecht hat er mir geraubt. Und nun raubt er mir auch meinen Segen. Und er sprach, hast du keinen Segen mehr für mich? Isaac antwortete und sprach zu Esau, sieh, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder habe ich ihm als Diener gegeben, mit Korn und Wein habe ich ihn versorgt. Was kann ich für dich noch tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater, hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne doch auch mich, mein Vater. Und Esau begann laut zu weinen. Da antwortete sein Vater Isaac und sprach zu ihm, sieh, fern vom Fett der Erde wird deine Wohnung sein und fern vom Tau des Himmels droben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Doch wenn du dich losreißt, wirst du sein Joch von deinem Nacken schütteln. Esau aber war Jakob Feind um dieses Segens willen, mit dem sein Vater ihn gesegnet hat. Und Esau sprach bei sich, es nahen die Tage der Trauer meinen Vater, dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Da hinterbrachte man Rebekka die Worte ihres älteren Sohns Esau und sie sandte hin, und ließ ihren jüngeren Sohn Jakob rufen und sprach zu ihm, sieh, dein Bruder Esau will Rache an dir nehmen und dich umbringen. Und so hör nun auf mich, mein Sohn, mach dich auf und flieh zu deinem Bruder Lawan nach Haran. Bleib einige Zeit bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders legt. Sobald der Zorn deines Bruders ablässt von dir und er vergisst, was du ihm angetan hast, will ich nach dir senden und dich holen lassen. Warum sollte ich euch beide an einem Tag verlieren. Also soweit diese sehr merkwürdige Geschichte, die natürlich dann auch religionshistorisch viele Weiterungen gehabt hat. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, die Bibel ist ein außerordentlich realistisches Buch. Sie ist nicht darum bemüht, Heilige vorzuführen, sondern Menschen in all ihren Widersprüchen. Und so kommt es dann auch, dass jedenfalls in der jüdischen Religion, so hier auch in der hebräischen Bibel, Jakob dann schließlich eine sehr massive, erschreckende Gottesbegegnung hat und dass Gott in seinem Ratschluss ihn dann doch auch erwählt. Das ist dann später übrigens in der Judenfeindschaft im Antisemitismus immer wieder zu einem Topos geworden. Da sieht man die Juden, sie führen sich auf einen Betrüger zurück und so sind sie auch. Über die Folgen haben wir am Anfang in der ersten Stunde der Vorlesung geredet, aber was mich jetzt wiederum sozialisations- und erziehungshistorisch daran interessiert, und das hat dann auch viel religionsgeschichtlich zu sagen, also das Muster, nach dem diese Religion entsteht, ist das Muster von Gott als Vater, der gewissermaßen nicht so sehr an die traditionellen Regeln des Erstgeburtsrechts gebunden ist, sondern der, wie die Theologen dann sagen, in freier Gnade auch solche erwähnt, die nach den üblichen moralischen Kriterien dem nicht unbedingt genügen. Die Gottesgestalt, die wir hier kennenlernen, ist die eines sehr mächtigen Vaters, der erwählt, der verwirft, der begnadet und der auch bestraft. Das ist eben ein lebendiger Gott, der selbst Leidenschaften hat. Eine andere Gottesgestalt, also die etwa in der ungefähr zur gleichen Zeit entstandenen griechischen Philosophie hatten, das habe ich ja gesagt, der griechische Gott der Philosophen, das ist ein Prinzip des Unveränderlichen, des Guten und des Gerechten, aber es ist keine Person, die in das Leben der Menschen eingreift. Wenn Sie etwa so einen Text nehmen, wie Platon, also seinen berühmten religionsphilosophischen, auch erziehungsphilosophischen Dialog, der Staat, dann könnt ihr da lesen, dass Platon sagt, also Leute, wenn ihr die Geschichten von Homer lest, bitte mit Vorsicht. Da ist die Rede von Göttern, die Ehebrecher und Betrüger und Diebe und sonst noch sowas sind. Das kann doch nicht sein. Also es kann doch nicht sein, dass die ihre Gestalt wechseln. Wenn es Gott gibt, dann ist er unveränderlich und schon gar nicht kann es sein, dass er sich unmoralisch verhält, weswegen in der griechischen Philosophie Gott keine Person, sondern so eine Art grundsätzliches Prinzip ist. Wie der dann die Welt erschaffen haben kann, ist eine andere Frage. Die Bibel selbst ist ein sehr vielschichtiges Buch. Und natürlich werden sie dann später bei den Propheten Aussagen über Gott und Aussagen Gottes kennenlernen, die ganz anders klingen. Das alles ist, wenn man es jetzt wiederum nicht theologisch, sondern historisch betrachtet, auch nicht weiter erstaunlich. Das sind ja Texte, die wahrscheinlich im Lauf von 500, 600, 700 Jahren entstanden sind und von unterschiedlichen Menschen verfasst worden sind, obwohl natürlich die Gläubigen glauben, dass das Gottes Stimme selbst ist. Also nochmal, wir haben die Unterscheidung von Erziehung und Sozialisation getroffen. Ich hatte Ihnen gesagt, dass es in diesen biblischen Texten jetzt nicht so sehr um Erziehung, sondern um die Generations- und die Geschlechterverhältnisse geht. Wir haben uns beschäftigt mit der Entwicklung der Elternliebe in verschiedenen Varianten und haben da ein ganzes Panorama unterschiedlicher Handlungsmöglichkeiten kennengelernt. Väter wie Mütter. Interessanterweise verhält sich Gott also in dieser Geschichte ja eher wie eine Mutter, also wie Rebekka, dass sie nämlich das jüngere Kind dem Älteren vorzieht, bis hin zu einigen sehr trickstigen Machenschaften einerseits. Andererseits ist dann dieser Gott auch einer, der es nicht mit ansieht, der zwar der Sarah Recht gibt, da ist er dann auch für den jüngeren Sohn, also den Isaak, der aber dem älteren Sohn dann auch, der Sohn der Sklavin Hagar, das Seine gibt. Religionsgeschichtlich ist die Folie ein unterschiedliches Verhältnis in dieser patriarchalischen Gesellschaft mit Polygamie. Ist es eine Folie, in der der Vater die zentrale Gestalt ist, der seine Liebe in unterschiedlicher Weise verteilt. Und wir lernen Mütter kennen, idealtypisch, also diese Rebekka, Rivka, die ganz offen und völlig unbekümmert, wie übrigens auch die Sarah, bei der man so verstehen kann, aber die Rebekka, das finde ich schwieriger zu verstehen, die zieht ihren jüngeren Sohn dem Älteren vor. Und die Aussage nach der Bibel ist klar, der ältere Sohn ist über und über behaart. Es ist also offenbar kein hübsches Kind gewesen. Und sie zog dann das Jüngere vor. Ja, lachen Sie nicht. Das ist schon ein Thema, das auch Eltern heute noch beschäftigt, wenn sie mehrere Kinder haben. Ob man seine Liebe und seine Zuneigung wirklich gleich verteilen soll oder wenigstens so tun, als ob. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage des Gefühlsmanagements. Also bevor ich jetzt vielleicht noch auf ein weiteres Geschwisterdrama komme, nochmal die Frage, gibt es dazu Nachfragen, Einwände? Kommentare? Ja, bitte. Können Sie auch ein bisschen lauter sprechen?
Das war eine theologische Frage.
Ja, okay.
Eine von den Frauen von Ibrahim ist doch, müsste in der Bibel doch sein, die sich umgedreht hat und dann bei der Strafe Gottes zur Salzsäule erstarrt ist.
Das ist Lots Frau, das ist nochmal eine andere Geschichte. Das war eine Verwandte. Das war dann die Geschichte auch scheußlich. Sodom und Gomorra und Lot, ein Verwandter, also Sodom und Gomorra, das waren so zwei Städte, in denen die allerschlimmsten Orgien gefeiert wurden. Und die Bibel deutet an, dass es dann nicht zuletzt auch um homosexuelle Orgien gegangen ist. Alkohol spielte eine große Rolle. Gott droht an, Sodom und Gomorra zu vernichten. Da gibt es jetzt auch noch mal eine sehr interessante Geschichte, wo man sieht, dass dieser biblische Gott nach den Erzählungen einer ist, mit dem sich sogar reden lässt. Abraham ist nämlich der Meinung, das ist nicht fair, jetzt diese ganzen Städte wegen dieser paar Libertins, die da homosexuelle Orgien feiern und sich betrinken, zu vernichten. Abraham versucht mit Gott zu rechten, das hilft aber nichts. Also Sodom und Gomorra werden vernichtet und Lot und seinem Weib, die werden ausgenommen von dieser Vernichtung, sind jetzt hautschnell ab. Und Lots Weib dreht sich aber um, was sie nicht soll, und erstarrt zu einer Salzsäule. Wieder eine äthiologische Geschichte. Der Überlieferung nach lag also Sodom am Toten Meer, das ja sehr salzhaltig ist. Und da gibt es jetzt wieder so eine finstere Geschichte. Und jetzt steht der Lot da, hat keinen Sohn. nur zwei Töchter. Die Töchter bedauern das auch. Was machen sie? Sie machen, erinnern sich an die Geschichte von Noah, sie machen ihren Vater betrunken und schlafen mit ihm und gebären dann also Söhne. So was. Also Sie sehen, das war ein zentraler Wert, dass die Familie fortgesetzt wurde. Ich deute jetzt nur noch kurz an, weil ich heute ein paar Minuten eher aufhören muss, welche Geschichte Sie jetzt noch haben. Und wie gesagt, bei Thomas Mann ist es noch sehr schön. Also der Jakob, der inzwischen geläutert ist, kommt dann zu seinem Verwandten Laban, wo er sich in eine junge, schöne Frau verliebt. Und der Laban sagt, naja, also die kannst du schon haben, aber du musst 7 Jahre dafür bei mir arbeiten. Und Jakob ist von dieser jungen Frau so bezaubert, dass er sich darauf einlässt, für ihn 7 Jahre zu arbeiten. Dieser Schwiegervater ist auch also ein ziemlich trickiger Mann und schiebt also dem Jakob in der Brautnacht die ältere hässliche Schwester unter. Er wacht am nächsten Morgen auf und ist ganz entsetzt und sagt, kann passieren, muss er also noch weitere 7 Jahre dienen, um dann die Hübsche zu bekommen. Also von beiden, und er hat noch 2 Sklavinnen, hat er dann insgesamt 12 Söhne. Und unter diesen 12 Söhnen gibt es dann auch ein Eifersuchtsdrama, und das ist die Geschichte von Josef. Und da haben Sie wieder die gleiche Geschichte. Jakob, inzwischen alt geworden, hat am liebsten diesen Sohn Josef, der aber eine Petze ist. Warum? Jakob, Kapitel 37, Jakob ließ sich im Land nieder, in dem sein Vater als Fremder geweilt hat, in Kanaan. Und das ist die Geschichte Jakobs. Als Josef 17 Jahre alt war, hütete er mit seinen Brüdern die Schafe. Er war als junger Mann zusammen mit den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters. Der Jakob hatte 4 Frauen, Lea, Rachel und die beiden Sklavinnen Silpa und Bilha. Von allen hatte er Kinder. Und Josef unterbrachte ihrem Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Nämlich was? Dass die erwachsenen Söhne von Jakob es auch mal mit der jeweils Mutter der anderen versucht hätten, den Sklavinnen. Das hinterbrachte Josef ihrem Vater. Israel, also Jakob, aber liebte Josef mehr als alle anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren war, und er machte ihm einen Ärmelrock, also der bekannte, wunderschöne, regenbogenfarbige Rock. Seine Söhne aber sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine anderen Söhne, und sie hassten ihn und mochten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Kapitel 37, da können Sie dann nachlesen, dass dieser Josef auch größenwahnsinnige Träume hatte, der Art, dass er bei alle erhoben wird. Und da platzt dann den Brüdern der Kragen. Also das wollen sie nicht. Sie wollen auch von ihrem Vater geliebt werden. Es kommen also Kaufleute vorbei und sie verkaufen ihren jüngsten Bruder diesen Kaufleuten als Sklaven, und die ziehen dann mit diesem Knaben weiter nach Ägypten. Die älteren Brüder haben dem Josef dann vorher diesen schönen bunten Rock abgenommen, haben ihn mit Tierblut benetzt, um dann zum Vater zu kommen. Schlucht, Schlucht, unser armer Bruder ist einem wilden Tier zum Opfer gefallen, und das ist natürlich alles furchtbar traurig. Und die andere Geschichte, die müssen Sie dann nachlesen. Josef kommt nach Ägypten, das ist auch sehr interessant, steigt zum Vizekönig, zum Vizepharao auf und wird Jahre später seine Brüder wieder treffen, sich mit ihnen versöhnen, und so beginnt dann die Geschichte der Sklaverei Josefs in Ägypten. Kann man, wie gesagt, bei Thomas Mann und auch hier sehr schön nachlesen. Ich will damit jetzt diese Hirtengeschichten beschließen. Wenn wir uns in der nächsten Woche nochmal mit dem Alten Testament auseinandersetzen, dann wird es nicht mehr um Sozialisation, sondern tatsächlich um Pädagogik gehen, nämlich darum, wie in der Zeit, als dann die ersten Städte entstanden sind, mit Königen, die auch Schreiber und andere kennenlernen mussten, wie man sich da Vorstellungen von Erziehung und von Unterricht gemacht haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.